Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein bisschen anders aus. Der Wintereinbruch hat es etwas erschwert, aber zum Glück. Katja Brandes ist da. Sie hat 12 Stunden? Ja. 12 Stunden gebraucht, statt 4?
Ja.
Also, herzlich willkommen, vielen Dank. Jetzt solltet ihr nicht mehr länger warten. Ich glaube, ganz viele Woodwalkers-Fans sind hier und die, die es noch werden wollen. Ganz viel Spaß mit Carrick und seinen Freunden. Sie fahren auf Klassenfahrt nach Costa Rica.
Du verrätst ja schon alles, ja. Mensch Susanne. Ja. Ja, also herzlich willkommen. Ich heiße Katja Brandes und ich bin froh, dass ich heute hier sein kann. Schön, dass ihr da seid. Ich erzähle euch vielleicht ganz kurz, wie ich auf die Idee damals zu Woodwalkers gekommen bin. Und zwar war das damals im Yellowstone Nationalpark in den USA. Und dort ist wirklich eine wunderschöne Landschaft. Und ich bin aber nicht nur wegen der Landschaft hingefahren, sondern vor allen Dingen wegen der vielen wilden Tiere, die es dort gibt. Zum Beispiel gibt es dort Bisons, Bären, Luchse, Wölfe, Adler. Also wirklich alles, was man so gern anschauen mag. Und zum Beispiel haben wir hier auch Bisons beobachtet. Das war so eine wilde Herde, die sich einfach da so in dem Tal breit gemacht hat. Und wir haben uns hinter so einem umgestürzten Baum versteckt, damit das nicht gefährlich ist, weil so eine ganze Tonne Bison, wenn es auf einen zuläuft, kann schon gefährlich sein. Ja, und als ich all diese Tiere sah, da dachte ich, vielleicht haben manche von denen auch ein Geheimnis. Und so bin ich drauf gekommen, hey, das könnten doch so ein paar Gestaltwandler dabei sein, die sich einfach unter die anderen Tiere mischen. Und so bin ich auf meine Hauptfigur gekommen, Carrack. Er ist ein Puma-Wandler, also ist als Puma aufgewachsen in den Rocky Mountains, kann sich aber in einen Menschen verwandeln, wenn er möchte. Und seine Familie hat sich aber nicht sehr oft verwandelt. Also seine Eltern mögen das nicht so und haben lieber als Pumas gelebt. Aber sie haben ihn und seine Schwester einmal mitgenommen in die Stadt, damit er mal sieht, wie das ist bei den Menschen. Und sie haben aber nicht damit gerechnet, dass es ihm so gut gefallen würde, dass er versuchen will, als Mensch zu leben. Das hat er sich dann vorgenommen und er hat es tatsächlich durchgezogen. Und ich lese euch mal vor, wie er das gemacht hat. Das ist nämlich das Intro des ersten Bandes. Mystery Boy haben sie mich getauft. Zeitungen und Fernsehsender berichten über mich. Ich bin der geheimnisvolle Junge, der eines Tages aus dem Wald aufgetaucht ist. Niemand weiß, wer er ist, auch er selbst nicht, denn er hat sein Gedächtnis verloren. In Wirklichkeit ist mein Gedächtnis prima, in Ordnung und ich erinnere mich an alles. Natürlich auch an diesen ziemlich heftigen, aber auch ganz besonderen Tag, als ich zum ersten Mal zu den Menschen durfte. Ja, und wer das Buch gelesen hat, weiß, dass er bei den Menschen zu Anfang nicht so gut klarkommt. Er kommt in eine Pflegefamilie, in der hat er einen älteren Bruder, der ihn ziemlich tyrannisiert und eine jüngere Schwester, die ihn anzickt. Und auch in der Highschool ist es nicht einfach, dort hat er immer noch keine Freunde gefunden. Die spüren einfach, dass er anders ist, obwohl sie nicht wissen, wie anders. Und dann ist er sehr froh, als ihn eines Tages eine geheimnisvolle Frau anspricht und ihm auf den Kopf zusagt, dass sie weiß, wer er ist und was er ist. Wie sich herausstellt, ist das die Leiterin einer ganz besonderen Schule, eines geheimen Internats namens Clearwater High. Und diese Clearwater High, dort gehen wirklich nur Woodwalker hin, also alles Gestalten wie er selber. Und er entscheidet sich dann, auf dieses geheime Internat zu gehen. Und ich zeige euch mal, wie das da drin aussieht. Ich habe mir nämlich für die Planung ganz viele Pläne gezeichnet. Und zum Beispiel hier ist so ein großer Innenhof und dort haben die Verwandlungsunterricht, weil es gehen ja auch ganz viele Schüler auf diese Schule, die als Mensch aufgewachsen sind und das gar nicht wussten, was für ein Tier sie sind oder wie das geht mit dem Verwandeln oder so. Und auch Carrack hat das zu Anfang nicht gut im Griff. Und das hier ist zum Beispiel der Raum, wo Kampf und Überleben stattfindet. Das ist quasi anstelle von Sportunterricht, weil Woodwalker haben nämlich ein ziemlich gefährliches Leben und die brauchen diesen Unterricht in Kampf und Überleben. Dann hier ist das normale Klassenzimmer von Carrack und dort hat er natürlich auch normale Fächer, wie zum Beispiel Englisch oder Mathe, so wie ihr auch. Aber er hat noch ein paar andere Fächer und zum Beispiel, weißt du, was er noch für Fächer hat? Magst du das mal sagen? Kennst du das schon, das Buch?
Ja, ich habe das schon mal gelesen. Also
okay.
Er hat dann auch sozusagen Geschichte, also wie das Menschenleben auch funktioniert.
Genau, also es gibt zum Beispiel Menschenkunde. Das ist auch zum Beispiel für ihn wichtig, weil er als Puma aufgewachsen ist, kennt sich noch nicht so gut mit den Menschen aus. Und andere sind als Mensch aufgewachsen, kennen sich nicht so gut mit den Tieren aus. Zum Beispiel Bertha, sie ist in zweiter Gestalt ein Grizzly und muss erst mal lernen, was macht ein Grizzly den ganzen Tag, was frisst eigentlich ein Grizzly, wie ist das mit dem Winterschlaf und so. Also das müssen die alles erst mal lernen. Ja, und in der Clearwater High findet Karak zum ersten Mal Freunde, nämlich zum Beispiel Brandon, der ist auch sein Zimmermitbewohner. Wer von euch weiß denn, was Brandon für ein Tier ist in zweiter Gestalt?
Ein Bison.
Genau, ein Bison. Und Karak fragt sich, wie ist das eigentlich mit so einem Bison zusammenzuleben? Ist das irgendwie gefährlich? Wenn er irgendwie wütend ist, rammt er dann seine Hörner in den Kleiderschrank oder so? Was dann wirklich passiert, ist noch viel schlimmer, aber das verrate ich jetzt natürlich nicht für die Leute, die es noch nicht wissen. Ja, und neben Brandon ist eine beste Freundin Holly. Sie ist ein Rothörnchen, ein ziemlich freches Rothörnchen, neugierig und ein ziemlich vorlautes Mundwerk. Und die beiden mögen sich total gerne. Es gibt leider auch an der Schule auch Schüler, die sich nicht so gut verstehen mit Karak. Und das ist zum Beispiel das Wolfsrudel. Denn Jeffrey und Co., die schauen so auf die Beutetiere unter den anderen Schülern herab. Und außerdem sind die halt hundeartige Tiere und Karak ist eine große Katze. Also es ist irgendwie kein Wunder, dass das nicht so gut harmoniert. Ja, und ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt kurz, worum es im vierten Band geht, wegen dem bin ich ja eigentlich hier. Und zwar im vierten Band nimmt die Klasse an einem Schüleraustausch nach Costa Rica teil. Also die müssen eine ganz schöne Strecke fliegen von hier oben in den Rocky Mountains nach hier unten in Costa Rica. Und schon der Flug ist so eine Sache, weil viele von denen sind noch nie geflogen von den Woodwalkers. Es gibt ein totales Chaos. Und die Wölfe sind zum Beispiel sauer, weil die nämlich im Frachtraum fliegen müssen, in so Hundeboxen. Ist günstiger. Und die wollen ja Geld sparen, klar. Und ja, und dann sind sie endlich im Regenwald angekommen. Und da lese ich euch einfach mal ein Stück vor. Holly, musste das jetzt sein, ächzte Bill Brighteye. Meine beste Freundin hatte sich einfach verwandelt, ohne zu fragen, ob das okay war oder nicht. Mit kleinen aufgeregten Sprüngen hüpfte ein rotbraunes Hörnchen von einem Stapel Mädchenklamotten herunter und begann die Gegend zu erkunden. Aber Sie haben doch gesagt, ich darf eine Palme hoch. Ist das da vorne eine Palme oder nicht? Bill Brighteye seufzte. Ist es. Schon verhalten Hollys Gedanken in der Entfernung. Nur ein total nussig hier, hörte ich noch. Auf halbem Weg zu dem, was wohl unsere Hütte war, kam Holly in erstklassiger Laune zurück. Schaut mal, was ich gefunden habe. Sie wälzte eine braune, haarige Nuss vor sich her, die größer war als sie selbst. Boah, ist die schwer, wahrscheinlich brauche ich eine Woche, um die aufzuessen. Ah, Kokosnuss, sagte Alfredo. Ja, für die brauchst du bestimmt eine Weile, wenn du sie aufkriegst. Viel Glück. Wir erkundeten die Umgebung und Frankie und Henry waren sehr begeistert, als sie einen von großblättrigen, Pflanzen umstandenen Teich entdeckten. Das undurchsichtige Wasser hatte eine tiefgrüne Farbe, die Frankie Entzückensschrei entlockte. Da muss ich rein, rief er und vergaß leider, dass er noch Kleider trug. Aus dem Teich verwandelte er sich und schwamm als Otter fröhlich fiepend zwischen seinen umhertreibenden Klamotten umher. Henry dagegen blieb in seiner Menschengestalt. Oh, wie schön kühl, seufzte er und stapfte bis zu den Schienbeinen im Wasser herum. Mich lockte das nasse Zeug natürlich überhaupt nicht. Einer Katze wie mir braucht man mit sowas nicht zu kommen. Skeptisch schaute ich am Ufer sitzend zu und bemerkte, wie Frankie unsicher wurde. Er kräuselte seine runde, braune Schnauze, sträubte die Tasthaare und tauchte immer wieder kurz ab. Ich glaube, hier ist irgendwas drin, sagte er und wirkte plötzlich irritiert. Vielleicht sollten wir doch besser raus hier, Henry. Drin? Was soll hier drin sein? Entgegnete Henry uninteressiert. Fische? Keine Fische, etwas Größeres. Auch Henry sah nun aus, als wäre ihm der Teich unheimlich geworden. Ich spüre irgendwas am Grund, sagte Frankie plötzlich. Nichts wie raus hier. Er schwamm hastig zum Ufer. Alarmiert sah ich, wie sich das Wasser kräuselte. Da kam etwas an die Oberfläche. Ich sprang auf und überlegte, ob ich schreien sollte. Henry überlegte erst gar nicht, er brüllte los und versuchte hastig an Land zu warten. Hinter den beiden tauchte eine Gestalt wie aus einem Albtraum aus dem Teichwasser auf. Ein dunkles, höckriges Wesen mit einem hässlichen Schnabelkopf. Es stieg direkt unter Frankie in die Oberfläche, sodass unser Freund auf dem Rückenpanzer des Wesens hochgehoben wurde. Während ich verstört vom Ufer zurücktaumelte, purzelte Frankie fiepend ins Wasser und schwamm so schnell er konnte, um aus der Reichweite dieses Monsters zu kommen. »Was ist das?« stammelte Henry. »Ich bin eine Schnappschildkröte«, donnerte es in unseren Köpfen. »Und das ist verdammt nochmal mein reservierter Privatteich, aus dem ihr euch in Zukunft fernhaltet, ist das klar?« »Ja, ja, natürlich«, stammelte Henry. »Entschuldigung.« »Gar kein Problem, machen wir«, setzte ich schnell hinzu. Frankie hatte sich vor lauter Schreck wieder zurückverwandelt, stand nun splitternackt am Ufer und starrte in den Teich. Wahrscheinlich konnte er nicht fassen, in was für einer Gesellschaft er eben geschwommen war. Los, zieh dich an, da kommt jemand, zischte ich. Denn ich hörte Stimmen, die sich uns näherten. Anscheinend war es eine Gruppe von mehreren Mädchen. Frankie sah sich hektisch nach etwas um, das er anziehen konnte und das nicht in Reichweite dieses Monsters im Teich war. Das Problem war, so etwas gab es nicht. Selbst sein T-Shirt driftete in der Mitte, von der Hose ganz zu schweigen. Und Frankie bewegte sich allmählich auf eine Panik zu. Helft mir doch beim großen Wasserfall, rettet mich schnell! Sorry, ich gehe da nicht rein und hol deine Hose raus, versicherte ich ihm. Die Leute hatten uns fast erreicht. Geistesgegenwärtig riss Frankie ein großes Blatt von einem Busch ab und hielt es vor den mittleren Teil seines Körpers. Die Mädchen bogen um die Ecke, sahen ihn und fingen an zu kichern. Estellas breiter Mund verzog sich zu einem Lächeln der Extraklasse, als sie und der kleine grüne Vogel auf ihrer Schulter erst einen Blick auf uns und dann auf den Teich warfen. Ah, ihr habt unseren Schulleiter Senor Cortante kennengelernt. Henry blieb der Mund offen stehen. Euren Schulleiter? Brachte er hervor. Ganz genau, und jetzt ab mit euch, brummte es aus dem Teich. Und der dunkelbraune Körper der Schnappschildkröte sank lautlos wieder unter die Oberfläche. Ja, Estella ist übrigens eine Brüllaffenwandlerin und als sie am nächsten Tag ein Referat hält, platzt den Freunden natürlich fast die Ohren, aber das ist immer noch besser als das Referat des Faultiers. Das zieht sich ein bisschen. Und und sie treffen natürlich noch ganz viele verschiedene andere Wandler dort in Südamerika, weil es gibt ja ganz andere Tierarten. Und sie müssen eine ziemlich heftige Dschungeleinweisung über sich ergehen lassen, weil sie müssen erst mal den Regenwald kennenlernen, der ganz anders ist als der Wald, den sie kennen. Und dann gibt es auch noch andere Aktivitäten, die ihnen nicht besonders gut gefallen. Das lese ich euch jetzt nochmal vor. Alfredo, der Ameisenbär, hatte ein breites Grinsen auf dem Gesicht, während er im Speisesaal Reis mit schwarzen Bohnen in sich hineinschaufelte. Hola, Gringos, sagte er und blickte mich durch seine dicken Brillengläser an. Erst haben wir ein bisschen normale Schule, aber danach geht's los. Die nächste Willkommensfeier? Holly hibbelte mal wieder auf ihrem Stuhl herum, während sie in einer gerösteten Kochbananenscheibe knabberte. Leider nein, mischte sich Estella bestens gelaunt ein. Aber wir machen Rafting. Ich war nicht begeistert. Mit Schlauchbooten? Klar, auf dem Fluss? Genau, auf dem Sarapiki River. Dabei wird man nass, oder? Estella, Alfredo und meine Freunde kringelten sich vor Lachen. Natürlich lachte ein gewisser Otter am lautesten. Das sollte wohl bedeuten, dass die Antwort ja lautete. Wahrscheinlich hatte Frankie mitgeholfen, das Ganze zu organisieren. Doch Estella war noch nicht fertig. Ihr solltet nur schauen, dass ihr nicht über Bord fallt. Frankie schaute enttäuscht rein. Schade, wieso? Schon mal was von Piranhas gehört? Bedeutungsschwer blickte Alfredo in die Runde. Das sind fleischfressende Fische. Wenn jemand im Fluss landet und es sind Piranhas in der Nähe, dann nagen sie in Sekundenschnelle bis auf die Knochen ab. Frankies Lachen verstummte abrupt. Auf Hollys Gesicht erschien ein kleines, verzerrtes Lächeln. Wir halten uns alle gut fest, okay? Wir nickten alle gleichzeitig. Ja, und dann ist es soweit, es geht los. Mittlerweile hatte sich das mit den Piranhas auch beim Rest unserer Klasse herumgesprochen. Ich sah immer mehr besorgte Minen. Niemand wollte sich die Blöße geben und sich weigern, im Schlauchboot mitzufahren. Doch selbst Jeffrey und seine Wölfe wirkten ein bisschen beunruhigt. Wie es Jeffreys Art war, überspielte er das mit ein paar dämlichen Sprüchen. Könnt ihr überhaupt alle schwimmen, Leute? Hörte ich ihn zu der Blattschneiderameise sagen. Ich hatte ihren Namen vergessen. Ich weiß ja nicht, ob man sowas in einem Land wie eurem überhaupt lernt. Verblüffte Minen bei mehreren Ticos, so nennt man die Einwohner von Costa Rica. Wahrscheinlich versuchten sie sich gerade darüber klar zu werden, ob dieser Kerl ihr Land versehentlich oder absichtlich beleidigt hatte. Neumanuel, der Echsenwandler, verschränkte sofort die Arme. Sieh, sowas ist nicht selbstverständlich, meinte er mit einem etwas rätselhaften Lächeln. Aber vielleicht lernen wir hier sogar mehr als das. Jeffrey zog die Augenbrauen hoch und musterte Manuel. Der Tico war ein wenig kleiner als er und sein Äußeres, schulterlanges Haar und gerade erst wachsender Schnurrbart, entsprach vermutlich nicht der wölfischen Definition von dem, was cool war. Was denn zum Beispiel, fragte Cliff, der kräftige, manchmal etwas verpennte Beta-Wolf des Rudels. Zum Beispiel übers Wasser zu gehen, gab Manuel zurück, ohne eine Miene zu verziehen. Alle glotzten ihn an. Ein paar Leute aus unserer Klasse, darunter die Wölfe, lachten. Aber mir fiel auf, dass keiner der Ticos das lustig zu finden schien. Interessant. Entweder sie waren alle eingeweiht in den Witz oder es stimmte tatsächlich. Aber das konnte auch ich nicht glauben. Sag mal, Brandon, die Menschen kennen keinen Trick, wie man übers Wasser geht, oder? Fragte ich meinen Freund. Nee, das hat bisher nur einer geschafft, ein Typ namens Jesus. Ich kratzte mich am Kopf. Dunkel erinnerte ich mich, von dem schon mal ein Menschenkunde gehört zu haben. Hatte der Schwimmflossen? Ich glaube nicht, die waren damals noch nicht erfunden. Übers Wasser laufen, höhnte Jeffrey, als wenn du sowas schaffen könntest. Was wetten wir? Jetzt lächelte Manuel unbeschwert. Ein hämisches Grinsen erschien auf Jeffreys Gesicht. Derjenige, der verliert, muss eurem Schulleiter, Senor Cortante, einen Eimer mit Farbe überschütten. Schockierte Stille. Das war eine sehr riskante Wette. Selbst Manuel wirkte beeindruckt. Aber dann nickte er. Geht klar, meinte er. Ich hatte keine Ahnung, wie Manuel das gewinnen wollte, aber ich drückte ihm beide Menschen Daumen, dass er es schaffte. Aufgeregt zerknibbelte Holly ein Blatt. Er muss das schaffen. Ich will sehen, wie Senor Cortante die beknackten Wölfe in den Hintern tritt. Kurz darauf erreichten wir den Sarapiki River. Er war ein breiter Fluss mit karamellfarbenem Wasser, der sich durch den Urwald wälzte. Vamos, legen wir los! Senor Cortante, die Lehrer und ein paar besonders kräftige Schüler machten sich daran, die roten Schlauchboote von einem Anhänger des Schuljeeps zu heben. Dann trugen wir sie mit vereinten Kräften zum Ufer hinunter. Ein Helfer teilte Paddel aus. Mit verzogenem Gesicht wartete ich in den Fluss, der immerhin nicht besonders kalt war. Also, sagte Manuel, bevor das Rafting losgeht, erledigen wir das mit der Wette, oder? Jeffrey nickte, er war bestens gelaunt. Na, dann zeig mal, ob du tatsächlich übers Wasser laufen kannst. Und ich dachte mir, ich wäre ein Angeber, aber andere Leute... Manuel verwandelte sich. Und auf den Steinen des Ufers saß eine etwa handlange, grünbraune Echse. Ups, Entschuldigung. Na. Oh, da fehlt ein Bild. Egal, also eine etwa handlange, grünbraune Echse mit langen, dünnen Zehen. Auf ihrem Hinterkopf prangte eine Art Zacken, auf ihrem Rücken eine aufgestellte Hautkamm. Völlig bewegungslos hockte Manuel am Ufer, bis King rief, Arriba, auf geht's! Die kleine Echse warf sich nach vorne und raste in einem irren Tempo los. Mit aufgerichtetem Körper rannte sie auf den Fluss hinaus. Ihre wie rasend wirbelnden Hinterfüße klatschten über die Oberfläche hinweg. Es war unglaublich, aber Manuel rannte wirklich über das Wasser. Lautstark feuerten die südamerikanischen Schüler ihn an. Nach einigen Metern verlangsamte Manuel, ließ sich ins Wasser gleiten und schwamm wieder zurück an Land. Na, gute Show, was? Fragte der Jeffrey. Man nennt wir Kerle wie mich übrigens auch Jesus Christus Echse. Nicht, weil wir so heilig sind, sondern wegen dem Trick mit dem Wasser. Der möchte gern Alpha-Wolf war blass geworden, sein Mund war verkniffen. Er warf einen kurzen Blick zu Senor Cortante hinüber, der Schnappschildkröte. Wahrscheinlich wurde ihm gerade klar, was er sich eingebrockt hatte. Kann ich doch nicht wissen, dass manche beschissenen Reptilien in diesem komischen Land sowas können, knurrte er. Doch Manuel beachtete ihn schon nicht mehr. Er verwandelte sich schnell zurück, streifte seine Badehose über und stieg in unser Schlauchboot. Wir begrüßten ihn mit Jubel und erhobenen Paddeln. Tolle Aktion, Manuel, meinte ich. Wieder etwas, was Menschen nicht können, sagte er mit einem halben Lächeln. Eigentlich hatte ich noch muchas gracias Danke sagen wollen dafür, dass er es dem Rudel gezeigt hatte, aber das blieb mir jetzt im Hals stecken. Diese miese Überlegenheitskacke. Andrew Milling hatte ein gutes Gespür dafür, was seinen Anhängern gefiel, zu dem Manuel ja leider gehörte. Einen Moment lang hatte ich das Gefühl, kaum Luft zu bekommen. Wie so oft, wenn ich an meinen ehemaligen Mentor dachte. Es war, als würde er über die Kontinente hinweg seine Hand ausstrecken und mich an der Kehle packen. Würden seine südamerikanischen Fans ihm tatsächlich bei seiner Racheaktion gegen die Menschen helfen? Und auch gegen mich, wenn er es ihnen befahl? Ich biss die Zähne zusammen. Wenn ich den Leuten hier erzählte, wie Milling wirklich war, würden sie sich gegen ihn stellen, ganz bestimmt. Sie würden kapieren, wie gefährlich er war. Gleich heute Abend würde ich anfangen, den Widerstand zu organisieren, falls ich es schaffte, dieses Rafting zu überleben. Ihr habt also einen kleinen Eindruck davon gekriegt, was sie in Südamerika so erleben. Und ich zeige euch jetzt erstmal ganz kurz ein paar kleine Eindrücke von meinen Recherchereisen. Weil bei mir ist es nämlich immer so, wenn ich irgendeinen Roman recherchiere, also nachforsche, dann reise ich auch immer an den Ort, wo das spielt. Das war jetzt bei den Romanen nicht so anstrengend, aber zum Beispiel war ich für meinen Roman White Zone schon in der Antarktis oder für Vulkanjäger schon auf mehreren aktiven Vulkanen, die mir ihre Lava entgegengespuckt haben. Naja, und für das Buch war ich jetzt zum Beispiel in Yellowstone. Und weil das halt ein Nationalpark ist, kann man da schon einiges mit Tieren erleben. Und zum Beispiel eines Tages waren wir auf dem Campingplatz und da sagte mir einer, nee, geh gerade nicht in das Waschhaus, da wollte ich nämlich gerade hin. Und ich so, hä, wieso soll ich nicht ins Waschhaus? Und dann zeigte er mir, was dahinter lag, nämlich das da. Und wenn ihr genau hinschaut, es sind sogar zwei, also das hier ist der zweite, die können sich so flach hinlegen, du gehst einfach durchs Gras und plötzlich stolperst du einen Elch. Also ich war froh, dass mich dann jemand gewarnt hatte. Ja, und leider haben wir in der Wildnis keine Bären gesehen, was ich eigentlich gern wollte, obwohl wir auch immer so eine Pfefferspray-Dose mit hatten für den Fall der Fälle. Und deswegen bin ich nochmal so eine Aufzuchtstation gefahren, wo sie verwaiste Jungtiere aufziehen. Und dort durfte ich nochmal so einen jungen Schwarzbär mit der Flasche füttern. Und dabei habe ich festgestellt, die sind überhaupt nicht flauschig, die sind ganz rau wie so eine Schuhbürste. Eigentlich ein bisschen schade, aber sonst waren die sehr lieb. Ja, und Wölfe habe ich in der Wildnis leider auch keine gesehen. Da muss man ganz viel Glück haben, weil die sehr scheu sind. Aber wir sind dann nochmal in so einen Wildpark in der Nähe von Straßburg gefahren. Und dort hatten die ganz verschiedene Wolfsarten. Graue Wölfe, schwarze Wölfe und halt diese wunderschönen weißen Polarwölfe aus dem Roman. Kennt ihr die? Tikani ist ja auch ein Polarwolf. Das ist einer aus dem Wolfsrudel, die Karak eigentlich ziemlich gern mag, obwohl sie das nicht sagt. Ja, und natürlich bin ich auch nach Costa Rica gefahren und dort ist der Regenwald, wie der Name schon sagt, kann etwas feucht sein. Deswegen war es super, dass es dort so natürliche Regenschirme gibt. Im Fall der Fälle stellst du dich einfach drunter. Und wir haben da teilweise in so eine Art Baumhaus gewohnt, mitten im Regenwald. Und da mussten wir erstmal die Tiere aus der Dusche verscheuchen morgens. Also es war wirklich, war nicht nach der Außenwelt abgeschottet, sondern die konnten alle ein- und ausgehen, die Tiere. Und die sind auch gar nicht scheu, weil sie da nicht gejagt werden. Da zum Beispiel sieht mein Sohn sich einem grünen Leguan gegenüber und der guckte schon ganz schön streng, aber die waren eigentlich ganz lieb. Ja, und ihr könnt, das haben wir auch dort gesehen, ihr könnt mal raten, was das ist. Wer mag mal raten?
Ein Affe?
Nee, ihr könnt noch mal raten. Was meinst du?
Faultier.
Ein Faultier, richtig. Und dieses Faultier hat sich lustigerweise ständig gekratzt. Ich glaube, das hatte Flöhe. Da konnte ich ihm aber auch nicht bei helfen. Und dann gab es noch Vogelspinnen, leider. Also die waren mir jetzt nicht ganz so recht, aber mein Mann hat die auf seinen Arm raufkriechen lassen, weil die überhaupt nicht scheu waren. Also ich habe das aber nicht gemacht und ich habe mich dann doch lieber an die niedlichen Tiere gehalten, zum Beispiel diesen Nasenbär. Eine Lehrerin in dieser südamerikanischen Schule ist auch ein Nasenbär, von daher fand ich das super, dass ich dem dort begegnet bin. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und jetzt könnt ihr, wenn ihr Lust habt, noch Fragen stellen, weil wir haben tatsächlich noch 5 Minuten Zeit. Also, wer hat noch eine Frage dazu? Ach, es gibt übrigens, ich kann euch schon mal verraten, es gibt 6 Bände insgesamt von der ersten Staffel und danach schreibe ich noch die Seawalkers. Es gibt nämlich noch eine Schule für Wassertierwandler in Florida. Genau.
Was ist Ihre Lieblingsperson?
Meine Lieblingsperson? Also Karak mag ich wahnsinnig gern, den Pumawandler und Tikani, die Polarwölfin und du auch? Und Holly, die Hörnchenwandlerin, die finde ich auch super. Ja, was wärt ihr denn gern für ein Tier, wenn ihr eine zweite Gestalt hättet? Was wärst du denn zum Beispiel? Weißt du das schon?
Also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber da meine Lieblingstiere Enten sind...
Okay, dann bist du wahrscheinlich ein Entenwandler, ja? Das kann schon sein, man spürt ja auch innerlich, was man ist, ja? Was wärst du gerne?
Also ich wäre gerne ein Puma oder ein Panther auch.
Oh, ein Panther, das finde ich auch ganz tolle Tiere, ja. Was wird ihr anderen noch? Ja, worüber? Ist denn ausgeschaltet noch, oder? Gut. Ich glaube, das ist aus. Ein Polarwolf. Ja, die sind wirklich sehr schön. Okay, dann komme ich nochmal zu dir. Na?
Also, ich wäre auch gern Wolf oder ein Falke.
Ja, also ein Falke bin ich übrigens auch. Also, hat noch jemand Fragen von euch?
Können Sie mein Buch auch signieren?
Ja, das ist gut, dass du es fragst, weil ich bin nämlich hier gleich um die Ecke. Da ist nämlich der Signiertisch. Also wer Lust hat, sich eine Autogrammkarte oder ein Buch signieren zu lassen. Aber leider kann ich nur ungefähr eine halbe Stunde signieren, weil ich nämlich noch eine andere Veranstaltung direkt am Anschluss habe. Aber wenn jemand nicht drankommt, ich bin um 12 Uhr nochmal am Signierstand der Fantasy-Lesebude. Das ist direkt gegenüber. Also habt ihr um 12 Uhr hattet ihr nochmal eine Chance. Aber ich glaube, diesmal vielleicht kommt ihr auch dran. Also die Chancen sind ganz gut. So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da wart und fange einfach mal an zu signieren. Gut, danke schön.
Jo. Ups, dann nehme ich mal einen Präsenterstand. Ich mache das alles. Ich mache das alles. Ups. Ich mache auch einen Kuba. Ich mache auch einen Kuba. Dann schmeiße ich das schnell hier rein. So, und jetzt, wenn du dich da anstellst, kannst du dich auch gerne unter die Bank holen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.